Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Sendung. Ein Sturz vom Apfelbaum, ein Unfall mit dem Fahrrad oder ein Zusammenprall beim Sport können dazu führen, dass in unserem Körper Knochen brechen. Viele von Ihnen dürften so etwas schon erlebt haben, mehr oder weniger schmerzhaft. Manche erinnern sich vielleicht auch noch an weiße Gipsverbände, die von den Mitschülerinnen und Mitschülern mehr oder weniger kunstvoll verziert wurden. Die Methoden, wie Knochenbrüche behandelt werden, haben sich in den vergangenen Jahren allerdings stark verändert. Kunststoffcasts, Platten, Fixateure mit Schrauben und justierbaren Montageelementen, Nägel aus Titanlegierungen und immer ausgereiftere Operationsverfahren haben Einzug gehalten in den Behandlungsalltag. Um diese neuen Methoden und Materialien bei der Therapie von Knochenbrüchen und andere aktuelle Erkenntnisse zu Frakturen geht es heute schwerpunktmäßig in der Sprechstunde. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab ungefähr 22:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr berichten wir davor aber zunächst über drei andere aktuelle Themen aus der Medizin. Wir blicken einmal zurück auf die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, auf der es um künftige Strategien gegen Infektionskrankheiten ging. Dann fragen wir nach den Ursachen und Auswirkungen des größten dokumentierten Ausbruchs von Dengue-Fieber in Mittel- und Südamerika. Und wir berichten über sogenannte Wearables, tragbare Minicomputer im Dienste der Gesundheit, die vergangene Woche auf der Medizinmesse Medica in Düsseldorf vorgestellt wurden. Und um den Überblick komplett zu machen, als weitere Rubrik der Sendung hören Sie nach den 11 Uhr Nachrichten das Radiolexikon, heute zum Thema ADHS. Aber jetzt erstmal zum heutigen Schwerpunktthema Knochenbrüche. Dazu haben wir einen Studiogast eingeladen, Professor Paul Alfred Grützner. Er ist Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der BG Unfallklinik Ludwigshafen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Herr Grützner, wenn wir mal ganz grundlegend anfangen, was sind eigentlich Knochen und welche Aufgaben erfüllen die in unserem Körper?
Also Knochen gehören zum Stütz- und Bewegungssystem unseres Körpers. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir als Menschen so groß sein können, aufrecht laufen können. Auch für andere Säugetiere sind und auch andere Tiere sind es eben ein unverzichtbarer Bestandteil des Stützapparates. Ich glaube, man würde erst mal drüber nachdenken, wie es ist ohne Knochen, und dann weiß man die zu schätzen.
Wie oft treten denn Knochenbrüche auf? Gibt es da Zahlen dazu, wenn wir so aufs individuelle Leben schauen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Knochenbruch erleide?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe seines Lebens mal einen Knochenbruch erleidet, die ist gar nicht so gering. Ich glaube, das geht so gegen 100%. Ich kenne fast niemanden, der noch nie in seinem Leben einen Knochen gebrochen hatte. Als Kind, als Erwachsener und vor allem dann im älteren Lebensbereich, da kommt es doch relativ häufig zu Knochenbrüchen. Und man geht in Deutschland davon aus, dass es etwa 1,5 bis 2 Millionen Knochenbrüche pro Jahr in Deutschland gibt. Das ist schon eine ganze Menge.
Sie haben jetzt eben schon die unterschiedlichen Altersklassen erwähnt. Vermutlich gibt es ja typische Brüche oder Bruchmuster für Kinder und dann eben ältere Menschen. Wie sehen die aus?
Das ist in der Tat so. Das ist sehr unterschiedlich beim wachsenden Skelett, beim jüngeren Erwachsenen, beim älteren Erwachsenen. Aber was einheitlich ist, der häufigste Bruch in fast allen Lebensaltern ist der Bruch am Handgelenk im Bereich der Speiche.
Abstützbewegung.
Ja, durch Abstützbewegung. Also der typische Mechanismus ist, man stolpert, man fällt und man will sich mit der Hand nach vorne abfangen, kommt mit der flachen Hand dann auf den Boden auf und durch das Gewicht des Körpers, die Kette, die Übertragungskette am Arm, kommt es dann zu dem Bruch an dieser, ich sag mal, Schwachstelle.
Bei Kindern oder Jugendlichen spricht man ja auch von sogenannter Grünholzfraktur. Was steckt dahinter?
Beim Jugendlichen und vor allem beim Kind ist der Knochen noch von einer sehr dicken Knochenhaut ummantelt, weil die Knochenhaut auch für das dicke Wachstum des Knochens verantwortlich ist. Insofern ist die Knochenhaut sehr dick und elastisch. Und der Knochen, also Kalziumteil vom Knochen kann brechen, ohne dass diese Knochenhaut im Wesentlichen verletzt ist und zu Abknickverletzungen führen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei so einer jungen Weide. Ja, der hat so eine dicke Rinde um das Holz und innen drin ist das harte Holz und das kann brechen, ohne dass die Rinde verletzt ist. Und das sind diese sogenannten Grünholzbrüche.
Macht sich ein Bruch eigentlich immer bemerkbar? Ein offener Bruch wäre natürlich das Extrembeispiel oder bei starken Schmerzen. Oder gibt es auch Frakturen, die eigentlich keine großen Probleme bereiten und vielleicht erstmal unerkannt bleiben?
Also in der Regel tut ein Knochenbruch schon ziemlich weh. Obwohl der Knochen selbst gar keine Nervenfasern hat, kommt es bei einem Knochenbruch zu einer Blutergussbildung, zu einer Begleitreaktion. Die Knochenhaut ist sehr stark innerviert. Also so, dass ein Knochenbruch schmerzfrei abläuft, ist eher die Ausnahme. Aber es gibt in der Tat sogenannte sichere Bruchzeichen und unsichere Bruchzeichen. Sichere Bruchzeichen, das kann man sich vorstellen, ist, wenn eine offensichtliche Fehlstellung nach einem Unfall auftritt, also wenn ein Arm oder ein Bein richtig abgeknickt ist und dann kann man davon ausgehen, das sieht man schon von außen, der Knochen ist gebrochen. Ein sicherer Bruch liegt auch vor, wenn es sich um offene Brüche handelt, also wenn diese spitzen Knochenkanten zum Beispiel die Haut durchspießen und man sieht den Knochen richtig rausgucken, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zum Glück, sind wir ja im Radio und nicht im Fernsehen, also kann ich das vielleicht schildern. Und die unsicheren Bruchzeichen sind Schmerzen in aller Regel, eine Schwellung, eine Funktionseinschränkung. Also bei diesen Symptomen muss man schauen, ob nicht doch mehr als eine Prellung oder eine Verstauchung oder eine Zerrung vorliegt. Also muss den Knochenbruch sozusagen ausschließen.
Was wäre dann sozusagen die endgültige Diagnose, Röntgen? Das ist das klassische Verfahren?
Das absolut klassische Verfahren, und das steht immer noch an erster Stelle, ist das Röntgen. Das ist ein sehr gutes Verfahren, wenn es richtig angewandt ist. Auch ein Verfahren, was mit geringer Strahlung auch einhergeht. Also die modernen Röntgengeräte, die brauchen nicht sehr viel Energie, um gute Bilder zu liefern. Durch die neuen Detektoren, so nennt man das, wenn die Röntgenstrahlen dann auch erkannt werden, wenn die durch den Körper treten und werden dann die Absorption erkannt und man hat ja sehr empfindliche Detektoren. Man braucht also nicht sehr viel Röntgenstrahlung, um gute Bilder zu machen. Und wichtig ist aber auch die richtige Technik des Röntgens. Also man kann als Faustregel sagen, man braucht zumindest immer zwei Ebenen. Also man muss den Knochen aus zwei unterschiedlichen Richtungen aufnehmen, um sicher auch einen Knochenbruch auszuschließen oder zu erkennen.
Wenn wir nach der Diagnose mal auf die Therapie, die Behandlung von Knochenbrüchen schauen, und da ist mal die Frage, muss überhaupt jede Fraktur konkret behandelt, therapiert werden, oder kann man bei manchen Knochenbrüchen auch auf die Selbstheilungskräfte des Körpers setzen?
Also eine Behandlung schließt ja nicht aus, dass man auf die Selbstheilungskräfte des Körpers setzt.
Die sind immer gefordert.
Die sind immer gefordert, ja. Und das ist auch sehr wichtig, diese Selbstheilungskräfte des Körpers zu kennen, damit man die nicht stört bei der Knochenbruchbehandlung. Und bei der Knochenbruchbehandlung ist ja das erste Ziel, dass es möglichst wieder zu einer uneingeschränkten Funktion kommt. Und Knochenbruchbehandlung bedeutet nicht automatisch Operation, auch nicht automatisch Eingipsen. Es gibt durchaus Knochenbrüche, da weiß man, der Knochen ist gebrochen und trotzdem sagt man dem Patienten, na gut, es tut eine Zeit lang weh, er muss sich entsprechend verhalten, er braucht vielleicht auch eine Schmerzmedikation, also eine entsprechende Schmerztherapie und trotzdem braucht der Knochen weder einen Gips noch eine Operation. Also das hängt sehr stark von der Region ab, vom Verschiebungsgrad, vom Alter des Patienten und anderen Faktoren.
Was wäre ein Beispiel dafür, dass ein Bruch, eine Fraktur sozusagen nicht von außen gestützt oder behandelt werden muss?
Also der Klassiker und auch eine häufige Verletzung ist der Rippenbruch. Na, man fällt, stößt sich auf die am Brustkorb an und fällt auf die Flanke oder auch Stürze vom Fahrrad und so weiter. Das sind so die Klassiker, wo Rippenbrüche auftreten können. Und bei Rippenbrüchen ist es in der Regel so, dass man die ohne Operation behandelt. Allerdings ist sehr wichtig beim Rippenbruch, dass der Patient eine ausreichende Versorgung mit Schmerzmitteln bekommt und dass man genau darauf achtet, dass keine Begleitverletzungen vorliegen. Also die Rippe liegt ja direkt am Rippenfell und wenn das Rippenfell durchspießt ist, dann kann die Lunge kollabieren oder es kann zu einer Blutung im Brustkorb kommen. Also das sind die Begleitverletzungen des Rippenbruchs, auf die muss man sehr genau achten, dass die nicht auftreten. Ansonsten braucht der Rippenbruch zu über 99% keine operative Versorgung. Das heilt von alleine wieder zusammen.
Armbruch oder Beinbruch, da wurde ja früher standardmäßig gegipst. Das haben Sie jetzt ja auch schon angesprochen, das Verfahren. Was hat sich da inzwischen geändert? Was für alternative oder vielleicht ausgefeiltere Verfahren gibt es da inzwischen?
Also beim Gipsen eines Knochenbruchs, und im Übrigen, es ist längst nicht so, dass Gipsen völlig out ist. Also bei bestimmten Verletzungen ist Gipsen immer noch das adäquate Verfahren. Mhm. Beim Gipsen eines Knochenbruchs muss man eben die benachbarten Gelenke mit ruhig stellen, damit der Knochenbruch in der korrekten Position ausheilen kann. Und dieses Ruhigstellen kann das Problem sein. Weil ein Ruhigstellen von einem Gelenk für 4, 6 Wochen oder sogar länger führt dazu, dass die Gelenke dann nach dieser Ruhigstellungszeit nur schwer wieder beweglich gemacht werden. Und das Ruhigstellen führt immer dazu, dass die Muskulatur abbaut. Also das Gipsen an sich kann ein gutes Verfahren sein. In manchen Regionen ist es allerdings viel besser, wenn man den Knochenbruch von innen stabilisiert, mit Schrauben, Nägel, Platten, was auch immer, um den Patienten wieder frühzeitig mobil zu bekommen, zu verhindern, dass die Muskulatur abbaut, zu verhindern, dass der Patient auch immobil wird, dass er sich nicht bewegen kann. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass man in vielen Bereichen, vor allem an der unteren Extremität, den inneren Verfahren, also dieser sogenannten Osteosynthese, also der operativen Knochenbruchbehandlung, den Vorzug vor Gipsbehandlungen gibt.
Vielleicht können Sie da kurz mal ein Beispiel schildern. Wie läuft das ab? Wie wird dann so eine Verschraubung angelegt, zum Beispiel bei einem Beinbruch?
Also es gibt verschiedene Osteosynthesematerialien und dann muss man für den entsprechenden Bruch das geeignete Verfahren aussuchen. Also wenn man einen Bruch hat, zum Beispiel am Sprunggelenk, das ist ja auch eine häufige Region, wo es zu Brüchen kommen kann, wenn der Außenknöchel zum Beispiel gebrochen ist und verschoben ist, dann richtet man den Bruch wieder ein und stabilisiert den dann direkt am Knochen mit einer Platte und mit Schrauben. Die können sich in der Platte auch so sozusagen winkelstabil verankern, sodass Schraube und Platte verklemmt sind und dass dort eine sehr stabile Konstruktion entsteht, die auch frühzeitig belastbar ist. Und es ist insgesamt auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Brüche im Gelenkbereich, wie zum Beispiel dieser Sprunggelenkbruch, möglichst exakt eingerichtet werden müssen. Und das gelingt in der Regel nur operativ. Also wenn ein Gelenk nicht genau rekonstruiert ist, führt es unweigerlich zu Folgeschäden, also zu einer sogenannten posttraumatischen, also unfallbedingten Arthrose im Gelenk.
Da werden wir nachher noch im Detail weiter drauf eingehen. Nach der akuten Behandlung ist die Behandlung ja oft noch nicht abgeschlossen. Viele Betroffene sind eben nach so einer OP oder nach einem Gipsverband auf Reha-Maßnahmen angewiesen. Sie haben das eben schon angesprochen, um ihre Muskulatur aufzubauen und wieder beweglich zu werden. Und mein Kollege Mirko Smiljanic hat an einer Kölner Reha-Klinik mit einer Patientin über genau ihre Erfahrungen zu diesem Thema gesprochen.
Die Nähe zur klassischen Muckibude um die Ecke ist unübersehbar. Laufbänder und Crosstrainer, Kabelzüge und Beinmaschinen verteilen sich in dem großen Raum. Die Reha-Abteilung des Sana Dreifaltigkeitskrankenhauses Köln ist bestens ausgestattet. Und doch gibt es einen wichtigen Unterschied zum Fitnessclub. Wer hier trainiert, braucht medizinische Hilfe, etwa nach einem Unfall.
Ich hatte einen Fahrradunfall, der auf ganz banale Art und Weise passiert ist. Ich bin auf einer regennassen Straße um die Kurve gefahren und das Fahrrad ist auf dieser glatten Straße seitlich unter mir weggerutscht und ich bin auf den Oberschenkel geknallt, der dann in mehrere Teile zersprungen ist, um es mal salopp zu sagen.
Erzählt diese 50-jährige Kölnerin. Immerhin kann sie heute wieder frei stehen. 2 Krücken hat sie für den Notfall aber immer griffbereit. Nach dem Unfall brachte sie einen Rettungswagen ins Krankenhaus. Sie wurde untersucht und anschließend aufwendig operiert.
Die Fraktur wurde, auch wenn es jetzt nicht professionell ausgedrückt wird, repariert. Mit mehreren Schrauben und Zerklagen. Zerklagen sehen aus wie Kabelbinder, aber sind aus Metall, um diesen zersplitterten Bruch zu stabilisieren.
Die Operation war erfolgreich, die Behandlung aber noch lange nicht abgeschlossen. So Dr. Joachim Schebben, leitender Arzt der Abteilung für ambulante und stationäre Rehabilitation am Sana Dreifaltigkeitskrankenhaus Köln.
Das heißt, es musste eine gewisse Zeit eine Teilbelastung eingehalten werden, was sicherlich dann auch zu großen muskulären Problemen geführt hat, Verklebungen der Muskeln durch die Nichtbelastbarkeit. Das heißt, das Ganze hat sich dann schon ein bisschen verzögert, also kein Feld-, Wald- und Wiesenbruch.
Muskelaufbau und Förderung der Mobilität, diese zwei Ziele verfolgen die Kölner Reha-Mediziner mit ihrer Patientin. Und da steht als erste Übung an diesem Nachmittag das Ergometer auf dem Behandlungsplan.
Also klassisches Ergometertraining ist natürlich jetzt genau die ideale Kombination. Einmal wird die Funktion trainiert, das heißt Zusammenspiel in dem Fall von Hüft-Kniegelenk, zum anderen aber auch die Kraft, die eben diese Bewegungen ermöglicht. Und das kann man halt beliebig einstellen, man kann die Belastbarkeit, die Kraft auch triggern, man kann auch einfach nur ohne größere Belastung halt durch die Wiederholung die Kondition verbessern.
Langsam tritt die Kölnerin in die Pedalen, die Belastung des Ergometers liegt bei null. Warm werden ist das Gebot der Stunde. Trotzdem verzieht sie hin und wieder das Gesicht.
Ich habe Probleme in der Beugung des Knies. Das ist eine Folge der OP. Und das zieht dann erstmal, wenn ich mich hier auf den Ergometer setze. Ist für mich aber optimal, um das Knie wirklich so schön zu lockern zu Beginn des Trainings und die Flexibilität zu verbessern.
Es wird wohl noch einige Wochen dauern, bis die Kölnerin sich wieder problemlos bewegen kann. Immerhin lässt sie hin und wieder die Krücken in der Ecke stehen.
Ich laufe die ersten Schritte ohne Krücken, zu Hause in der Wohnung, hier auf dem Gelände der Klinik versuche ich mir das gerade anzugewöhnen. Draußen auf der Straße noch nicht, zum einen, weil längere Strecken ohne Krücken noch nicht klappen. Zum anderen geben Krücken aber auch so ein bisschen so eine Art psychologischen Schutz. Und das ist sehr praktisch, wenn man in eine überfüllte Bahn einsteigt. Es wird einem immer ein Sitzplatz angeboten.
Eine Reportage von Mirko Smiljanic. Herr Professor Grützner hier im Studio, Ihrer Erfahrung nach, wie viele Patienten mit Knochenbrüchen benötigen oder bekommen anschließend eine Reha-Maßnahme? Hat sich da auch eine Entwicklung abgezeichnet über die letzten Jahre?
Zur Knochenbruchbehandlung gehört ja nicht nur die Operation oder das Anlegen eines Gipses, sondern es gehört der gesamte Prozess. Also wenn wir ein Röntgenbild sehen, dann denken wir im Prinzip direkt schon, wie ist der weitere Verlauf und welche Maßnahmen werden voraussichtlich erforderlich. Bei vielen Patienten wird, wenn eine Reha-Maßnahme erforderlich ist, diese schon direkt im Anschluss an die Operation eingeleitet. Insofern gehört zur Behandlung die Reha dazu, sei es eine stationäre, eine ambulante Reha. Manchmal reicht auch eine ambulante Physiotherapiemaßnahme, die ja jetzt nicht so intensiv ist wie eine tägliche, mehrstündige Rehabilitationsmaßnahme. Also zu jeder Verletzung gehört die entsprechende Rehabilitationsmaßnahme dazu. Und wir neigen dazu zu sagen, ja, die Reha beginnt eigentlich schon am Unfallort. Wenn der Patient in die richtige Klinik kommt mit seiner Verletzung, dann sind auch die Weichen schon entsprechend gestellt.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was passiert, wenn ein Knochen gebrochen ist. Wenn wir noch einen Schritt zurücktreten mal und sozusagen auf die Prophylaxe schauen, kann man sich vor Knochenbrüchen, vor Frakturen auch schützen, bevor es eben passiert?
Also unbedingt. Das sind die Maßnahmen der Prävention, die Sie hier ansprechen. Die Prävention vor Knochenbrüchen, die geht ja schon in der Schule los, beim Schulsport. Da sind die Lehrer entsprechend auch ausgebildet. Bei dem Benutzen von Klettergerüsten, sehr beliebtes Gerät, um sich Knochenbrüche sogar schon Vorschulalter zuzuziehen, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Vor allem die Berufsgenossenschaften sind dort sehr aktiv in der Prävention von Knochenbrüchen. Der Schulweg muss sicher sein, das Führen von Fahrrädern, E-Scootern und so weiter muss trainiert sein.
Aktuelles Thema,
das sehen wir eben auch nicht so selten, diese E-Scooter-Verletzungen, ganz neue Verletzungsmuster, die dort auftreten. Und im Straßenverkehr wird bei 4 Rädern eine Menge gemacht, bei 2 Rädern müssen eben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Und was man in jedem Alter tun kann, um sich vor Verletzungen zu schützen, ist in Bewegung bleiben. Kraft, Koordination, eben aktiv bleiben alleine, das ist schon etwas, mit dem Sie das Sturzrisiko beeinflussen können.
Knochenbrüche, neue Methoden und Materialien bei Frakturen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Unser Studioexperte ist Professor Paul-Alfred Grützner, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie aus Ludwigshafen. Und Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und das haben schon einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Am Telefon ist jetzt Herr Herrmann aus Berlin. Guten Morgen, Herr Herrmann. Bei Ihnen geht es um einen Unterschenkelbruch, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, guten Morgen. Hallo, und zwar gehen damit gleich in gewisser Weise zwei Fragen ein bisschen einher. Und zwar, wie Sie schon erzählt haben, habe ich mir vor 6 Jahren eine Unterschenkelfraktur zugezogen, das war ein Spiralbruch, und habe eine Titanschiene eingesetzt bekommen. Und als es dann darum ging, nach einer gewissen Zeit, nachdem die Fraktur verheilt war, diese Schiene eventuell rausnehmen zu lassen, meinte der entsprechende Arzt, dass das nicht notwendig wäre und dass das einfach im Bein verbleiben kann. Und ich habe das damals erstmal so hingenommen, merke jetzt allerdings, dass auch gerade in jüngster Zeit ich das Material in meinem Bein immer wieder so in verschiedenen Alltagssituationen wahrnehme, unangenehm so ein bisschen. Und meine Frage ist jetzt tatsächlich, macht es oder ist es ratsam, das Material jetzt 6 Jahre später noch entfernen zu lassen oder gehen damit bestimmte Risiken einher? Und umgedreht, wenn man das Material im Bein lässt, gehen damit andere Risiken eventuell einher?
Vielen Dank für die Frage, Herr Herrmann. Die gebe ich weiter an unseren Studiogast, Professor Grützner.
Ja, guten Morgen, Herr Herrmann. Das ist eine Frage, die heute in den Praxen sehr häufig gestellt wird. Früher hat man eigentlich generell gesagt, was reingekommen ist, muss auch wieder raus. Und da gab es dann solche Regeln nach einem Jahr, nach 1,5 oder 2. Heute sieht man das etwas differenzierter und die heutigen Implantate sind aus sehr gut verträglichen Materialien hergestellt. Also ihre Schiene, ich nehme mal an, das ist ein Nagel, der dort in dem Markraum steckt oder eine Platte, die ist wahrscheinlich aus einem sehr gut verträglichen Stahl oder Titan und solche Dinge können theoretisch oder auch praktisch in dem Knochen verbleiben. Sie haben jetzt aber mehr oder weniger Beschwerden und das Gefühl, dass dieses Teil Sie stört. Und daher sollten Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, Unfallchirurgen und Orthopäden mal sprechen, vielleicht auch mal ein aktuelles Bild machen lassen, um zu sehen, ob dieses Implantat noch an der richtigen Stelle ist, ob es dort Reaktionen gibt. Und dann muss man im Einzelfall entscheiden, ob die Metallentfernung durchgeführt wird oder nicht. Also das Risiko bei einer Metallentfernung ist ja in der Regel begrenzt. Das ist kein sehr großes Risiko. Aber man muss ja kein Operationsrisiko eingehen und auch ist es noch so klein, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Herr Herrmann, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Ja, das hilft erstmal. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank nach Berlin. Wir sind jetzt verbunden mit Herrn Tutschig aus Frankfurt am Main. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ihre Frage
genau,
bitte.
Richtig, ja.
Ihre Frage ja. Oder Ihr Erfahrungsbericht.
Ja, meine Hüfte ist erstmalig 1998 operiert worden, in den TEP reingekommen. Danach, nach 20 Jahren jetzt, voriges Jahr, bin ich wegen Schmerzen wieder zur gleichen Klinik gegangen. Und da hat man festgestellt, Knochensubstanz ist verschwunden. Die bei der Zweitoperation jetzt am 22. März diesen Jahres wurde Knochenzement eingefüllt, der sich aber nicht mit dem Hüftknochen verbunden hat, sodass die eingesetzte TEP, ich schreibe Burns, hieß die, glaube ich, eben nicht gut formschlüssig funktioniert hat. Die Schraube zwischen beiden Schalen ist gebrochen und deshalb hat mich der Operateur jetzt wieder zum 6. Dezember eingeladen, wo die ganze Operation wiederholt werden muss. Und die nicht mit dem Knochen verbundene Knochenzementfüllung ersetzt werden muss durch Bausteine aus aufgeschäumtem Titan. Und da ist eben meine Sorge, ob bei der Wiederholung der Operation mit einer etwas geänderten Geometrie die Chance besteht, dass ich endlich von den Krücken wegkomme, die ich seit 8 Monaten jeden Tag benutzen muss, weil einfach die wegen der gebrochenen Schraube zwischen beiden Schalen ich da ständig Schmerzen habe an der linken Hüfte.
Herr Tutschig, danke für die doch recht komplexe Therapieschilderung. Herr Professor Grützner, können Sie da einen Rat oder eine Einschätzung geben?
Also Herr Tutschig, es ist jetzt nicht direkt zum Thema Knochenbruch, aber Sie haben die Folgeschäden einer Hüftprothese, die ja 20 Jahre gut funktioniert hat und die Wechseloperation hat offenbar nicht so gut funktioniert und die Schale ist frühzeitig wieder gelockert mit dem Knochenzement. Wobei Knochenzement einzusetzen bei Hüftprothesen ein sehr, sehr standardisiertes und anerkanntes Verfahren ist. Und die Verbindung zwischen Knochenzement, da haben Sie recht, und dem Knochen, das heilt ja nicht zusammen, aber die Verbindung kann so innig sein und so gut, sodass es auch über viele Jahre, Jahrzehnte auch halten kann. Was Sie jetzt geschildert haben, dass der Zement rauskommt und aufgeschirmtes Titan in die Hüfte eingebaut werden soll, das klingt sehr schlüssig. Das ist ein sehr anerkanntes Verfahren und der Vorteil ist dort, dass der Knochen in das Titan einwächst und die Haltbarkeit von solchen Implantaten durchaus so sein kann wie bei einer Erstoperation an der Hüfte. Also da haben Sie gute Chancen. Aber ich kann das natürlich ohne Röntgenbilder und ohne Sie zu sehen auch schwer beurteilen. Auf was Sie achten sollten, ist, dass Sie in ein Zentrum gehen, das für diese Wechseloperation an der Hüfte ein gewisses Renommee hat. Das erkennen Sie, wenn es zertifiziert ist, als Endoprothesenzentrum. Das sollten Sie mit dem Arzt vor Ort mal besprechen.
Vielen Dank, Herr Tutschig, für Ihren Anruf. Jetzt ist Frau Klamm aus Celle am Telefon. Frau Klamm, bei Ihnen geht es um eine Sprunggelenksfraktur.
Ja, mein Name ist Klamm, wie Sie gesagt haben, und ich habe am rechten oberen Sprunggelenk eine Weber-B-Fraktur, also einen Bruch, der ohne Dislokation, also keine Bewegung, das ist also eine regelrechte Gabelstellung. Und ich habe jetzt, das Ganze ist mir passiert am 17. September und das dauert jetzt schon 11 Wochen und wächst nicht zusammen. Ich muss also in diesem Frakturstiefel, den ich seit dieser Zeit trage, weiterhin, also den habe ich 24 Stunden an, zum Waschen natürlich kann ich den ablegen, aber sonst kann ich damit rumlaufen oder sollte ich auch damit rumlaufen, was in meinem Alter mit 72 halt dann auch nicht mehr ganz so einfach ist.
Frau Klamm, vielen Dank für die Schilderung. Wir geben Sie weiter an Professor Grützner.
Hallo Frau Klamm, haben Sie noch Schmerzen beim Belasten?
Eigentlich
nicht.
Eigentlich nicht, nur wenn ich mit diesem Frakturstiefel an den Außenknöchel komme, nach dem Laufen von so 10 Runden, die ich hier in meinem Garten laufe, da spüre ich dann doch schon, dass das ein bisschen
den Druck.
Dem Außenknöchel wehtut und es ist dick.
Es wird noch dick. Also Frau Klamm, dass es noch dick wird nach der Zeit, ist bei einem Sprunggelenkbruch normal. Das kann bis zu ein Jahr dauern, bis das weiter abschwillt. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Was mich ein bisschen irritiert, dass Sie sagen, der Bruch sei nicht zusammengeheilt. Nach 11 Wochen sind die allermeisten, ich würde fast sagen alle Außenknöchelfrakturen zusammengeheilt. Und ein Indiz ist, wenn Sie drauftreten und es tut nicht weh am Knöchel, dann sollte es eigentlich stabil sein. Wenn der Arzt, der Sie behandelt, eine Zweifel hat, dass es verheilt ist, dann würde ich empfehlen, dass man das abklärt, zum Beispiel mit einer CT-Untersuchung. Und insofern wäre das etwas, was Sie mit Ihrem behandelnden Arzt mal besprechen sollten.
Frau Klamm, herzlichen Dank für den Anruf. Knochenbrüche, neue Methoden und Materialien bei Frakturen, das ist heute das Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Nach den Nachrichten und dem Radiolexikon beantwortet unser heutiger Studiogast weiter Ihre Fragen dazu. Das ist Professor Paul Alfred Grützner, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der BG Unfallklinik Ludwigshafen und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Am Telefon ist Frau Henkel aus Berlin. Frau Henkel, Sie hatten vor einem Jahr einen Schulterbruch.
Ja.
Ihre Frage oder Ihr Erlebnisbericht dazu, Erfahrungsbericht.
Ich habe Schulterbruch, Humeruskopf, bin auf der Straße zur Seite gekippt, gefallen. Und nach einem Jahr, ich kriege meine Arme nicht höher als bis Nasenspitze. Und da tut mir sehr auch weh. Und ich habe schon mal Schmerztherapie durchgemacht. Ich komme einfach damit nicht klar.
Herr Grützner ist schon ganz dicht ans Mikrofon gerückt. Ja, die Frage, warum das so ist, Herr Professor Grützner, können Sie da eine Antwort drauf geben?
Ja, Frau Henkel, das ist leider sehr häufig, dass bei diesen Schulterbrüchen auch eine Funktionseinschränkung verbleiben kann. Aber ich meine, das heißt nicht, dass Sie sich damit abfinden sollten, sondern man muss erst mal schauen, was ist jetzt der Zustand? Wie ist das verheilt? Wie sieht der Oberarmkopf aus? Wurde damals eine Operation durchgeführt? Können Sie mir das vielleicht noch sagen?
Ja, Operation ist durchgeführt worden, haben sie 46, 47 Zentimeter lange oder was auf der Pass draufsteht, Humulusprop eingesetzt. konnte sie erst nach 24 Stunden operieren, weil sie den Ersatzteil nicht hatten.
Okay.
Aber ich komme damit nicht klar, weil meine Arme nicht hochkommen.
Das ist eine Prothese eingebaut worden, mit anderen Worten. Ein künstliches Gelenk. Ja. Also die Erfahrung zeigt, dass diese künstlichen Gelenke nicht zu einer Funktion führen, die vollkommen frei ist oder häufig nicht. Und das müssen Sie mit dem behandelnden Arzt mal besprechen, ob es dort noch Möglichkeiten der Therapie gibt. Wenn mal eine Prothese ist, bleibt meistens nicht viel Alternative zu einer Schmerztherapie und konservativen Therapie mit Krankengymnastik. Aber ich nehme an, dass Sie das eben auch schon gemacht haben.
Ja, ich habe auch schon Elektro und Pango und manuelle Therapie mal wieder. Aber ich komme einfach nicht weiter mit Arm.
Leider ist es so, dass nicht jede Verletzung vollkommen zur Ausheilung kommt. Das müssen wir auch leider immer wieder feststellen.
Ja, ist schon schwer.
Ist schwer.
Frau Henkel, vielen
Dank.
Schwer,
weil ich Rechtshändler bin.
Vielen Dank für Ihren Bericht. Alles Gute von dieser Stelle. Am Telefon haben wir einen Anrufer, Herr Nizwetzki aus Dülmen.
Ja, richtig.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was war Ihr Erlebnis zum Thema Frakturen?
Also ich hatte Augen-Schulterbruch und zwar steht in dem Bericht eine offene Frakturreposition anschließend Osteosynthese mittels fibrillär Zerglage und Kleinfragment-T-Platte. Das ist passiert ist es am 3. Juli dieses Jahres. Am 19. Juli ist mir eingesetzt worden, diese Platte mittels, ich glaube, 7 Schrauben. Und das sind ja mittlerweile 4 Monate. Und ich habe noch immer leichte Schmerzen und kann eben wie meine Vorrednerin meinen linken Arm nur bis zu einer bestimmten Höhe heben und dann kommen die Schmerzen. Und ist es möglich, dass diese leichten Schmerzen, muss ich sagen, von dieser Platte kommen und diesen Einbau dieser Schrauben?
Vielen Dank für die Frage. Herr Grützner nickt.
Also die Versorgung scheint ja nach den Standards durchgeführt worden zu sein. An diesen Bruchstücken am Oberarmkopf hängen ja die Sehnen der sogenannten Rotatorenmanschette. Das ist ja der Motor des Schultergelenkes. Und es ist wichtig, dass das entsprechend wieder fixiert wird und mit der Platte der Knochenbruch stabilisiert wird. Aber diese Platte kann bei diesem Schultergelenk durchaus auch mal stören. Die Schulter ist ja das Gelenk, was bei Menschen den größten Bewegungsumfang hat. Also wenn die Schulter gesund ist, dann können Sie ja den Arm ganz in die Luft strecken und ganz zum Boden. Also Sie haben ja einen Bewegungsumfang von 180 Grad. Und die Platte kann bei diesen Bewegungen, wo man den Arm zur Seite führt oder nach vorne führt, oben unter dem sogenannten Schulterdach einklemmen. Und das sollten Sie mit Ihrem behandelnden Arzt mal absprechen, ob das der Fall ist oder nicht. Dann kann man vielleicht der Ursache für Ihre Beschwerden und für der Ursache für Ihre Bewegungseinschränkung auf die Spur kommen und entsprechend dann vielleicht die Platte, wenn der Knochenbruch vollständig verheilt ist, vorzeitig wieder entfernen.
Herr Nizwetzki, ich hoffe, die Antwort ist hilfreich für Sie.
Eine kurze Frage noch dazu,
wenn
das möglich ist.
Ist möglich.
Mein Orthopäde hat mir verschrieben, Akupunktur. Hat das überhaupt Sinn, oder?
Also die Akupunktur kann durchaus mal unterstützend sein bei einer adäquaten Schmerztherapie. Wenn allerdings die Ursache tatsächlich die Platte ist, die oben einklemmt, dann hilft die Akupunktur wenig.
Vielen Dank für den Anruf. Vielleicht haken wir an der Stelle mal ein, sozusagen alternative oder unterstützende Heilverfahren, Therapieverfahren bei Knochenbrüchen, eben sowas wie Akupunktur. Gibt es da noch Erfahrungen oder was Patientinnen und Patienten bei Ihnen in der Klinik vielleicht auch immer wieder fragen oder schildern?
Ja, also die den Knochenbruch können Sie durch Medikamente und Akupunktur nicht wesentlich beeinflussen. Das Wichtigste,
Begleitschmerzen.
Genau, die Begleitschmerzen. Das heißt, diese sogenannte Schmerztherapie, die muss natürlich entsprechend sein. Und wichtig ist für die Knochenbruchheilung, dass der Knochen gut durchblutet ist. Also, dass man ein Operationsverfahren anwendet, was die Knochendurchblutung nicht stört. Dann hat man schon mal sehr viel gewonnen auf dem Weg zu einer guten Knochenbruchheilung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn der Knochen gut stabil verheilt ist, das ist auch eine alte Regel, dann tut er auch nicht mehr weh.
Wachsen Knochen nach einem Bruch, nach einer Fraktur eigentlich immer wieder so stabil zusammen, wie es vorher war? Oder kann es sein, dass dann auch vielleicht im fortgeschrittenen Alter so Sollbruchstellen oder doch irgendwelche schwächeren Abschnitte durch die Fraktur im Knochen bestehen bleiben?
In den allermeisten Fällen heilen Knochen sehr stabil wieder zusammen und brechen an dieser Stelle selten wieder neu. Es gibt aber auch viele Ausnahmen von dieser Regel. Gerade wenn die Durchblutung gestört ist, kann es Schwachstellen an der ehemaligen Bruchstelle geben. Und das kann verursacht sein durch Alter, die Durchblutung ist nicht mehr so gut, aber auch durch Operationsverfahren, wenn man die Durchblutung an dieser Stelle etwas beeinträchtigt oder alleine schon durch den Unfallmechanismus, besonders bei den sogenannten Hochrasanztraumen, also auch bei jungen Leuten, Sportler, Motorradfahrer, die Knochenbrüche zum Beispiel am Schienbein haben und die Durchblutung wird dort gestört, dann kann das zu sehr langwierigen Verläufen führen und auch tatsächlich zu geschwächten Situationen.
Wir haben wieder eine Anruferin in der Leitung, Frau Prater aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Dr. Pyritz, man lernt nie aus. Wir hatten selber eine Praxis, praktische Arzt und Geburtshelfer. Und in 43 Jahren ist uns Folgendes noch nie passiert. Ich betreute eine 90-jährige alte Dame. Das war 2004. Ich hoffe, dass sich das unterdessen alles besser geklärt findet als damals. Die hatte plötzlich Schmerzen im Knie. Und man ging ins Krankenhaus und ist Diagnose wie so oft Arthrose. Aber die Schmerzen wurden immer schlimmer. Und als auch die Hausärztin, das waren nicht wir, das ignorierte, habe ich gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwo hin, wo ein Computertomogramm gemacht wird. Und das wurde getan und jetzt lernte ich hinzu. Ja, das ist eine sogenannte Stressfraktur, was die alte Dame hat. Und staunte, ich hatte mein Leben lang in der Praxis noch nie das Wort Stressfraktur gehört. Und der Kollege erklärte, ja, das beginnt die Knochenhaut anzugreifen und den Kalk und dann sind eben diese Schmerzen da. Ist Ihnen in dieser Richtung schon mal etwas unter das Wissen gekommen?
Frau Prater, vielen Dank. Ich gebe die Frage weiter an den Experten dafür im Studio. Das ist Professor Grützner.
Ja, hallo Frau Prater. Also diese Stressfrakturen, die sehen wir relativ häufig bei jungen Menschen, bei Sportlern, diese sogenannten Ermüdungsbrüche, das ist ja eine Form der Stressfraktur. Das sieht man selten auch mal bei älteren Leuten und es kommt eigentlich durch Wechselbiegebelastungen am Knochen, die in wiederholten Zyklen auftreten und über sogenannte Mikrofrakturen dann zu einer echten Fraktur führen. Das sind diese Stressfrakturen. Dass das bei einer 90-Jährigen ist, ich weiß nicht, was die Dame so gemacht hat, aber dass es bei einer 90-Jährigen ist, erscheint mir doch etwas ungewöhnlich. Und ich glaube eher, dass es sich um eine sogenannte Insuffizienzfraktur handelt bei einem sehr osteoporotisch geschwächten Knochen. Das ist natürlich nur eine Vermutung, weil ich den ganzen Fall nicht kenne. Aber das sehen wir bei den hochbetagten Leuten heute immer häufiger, dass es zu Insuffizienzfrakturen aufgrund einer sehr geschwächten Knochensubstanz kommt.
Frau Prater, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Dann will ich an dieser Stelle mal eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat. Sie haben jetzt von geschwächten Knochen gesprochen. Die Gegenfrage wäre ja, kann man Knochen auch stärken, vielleicht auch prophylaktisch stärken? Und die Frage taucht jetzt mehrfach auf, unter anderem von der Hörerin Daniela Eilers. Die fragt, ist nach einem Knochenbruch oder eben auch prophylaktisch davor die Vitamin-D-Aufnahme empfehlenswert? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Die Vitamin-D-Aufnahme ist durchaus empfehlenswert, wenn ein entsprechender Vitamin-D-Mangel vorliegt. Nun sind wir hier in einer Region, wo wir lange Winter haben. Wir leben meistens in Räumen, arbeiten auch selten draußen. Das ist eben unsere Gesellschaft. Und wir wissen, dass das Vitamin-D unter UV-Einwirkung in der Haut gebildet wird und dass sehr viele Menschen gerade in den Wintermonaten einen latenten Vitamin-D-Mangel haben. Und das wirkt sich besonders bei älteren Menschen ab 50, 60 Jahren, gehöre ich auch schon dazu, bei älteren Menschen aus und kann zu einem Abbau der Knochenmasse führen. Also eine Vitamin-D-Substitution, gerade in den Wintermonaten, ist durchaus eine sinnvolle Maßnahme.
Wie ist denn die Studienlage dazu? Also ich erinnere mich, dass es dazu eine Überblicksstudie im letzten Jahr gab, die nicht so richtig gefunden hat, dass Vitamin-D bei Erwachsenen die Knochendichte erhöht oder vor Frakturen und Stürzen darüber schützt.
Also vor Stürzen schützt das Vitamin D nicht, aber
vor der Fraktur beim Sturz.
Aber die Fraktur kann es durchaus verhindern. Und es ist in der Tat so, die Studienlage ist nicht ganz eindeutig, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also wenn man das Vitamin D sozusagen mit der Gießkanne über alle ausschüttet und hat eine Vergleichsgruppe und entsprechende Parameter, dann muss es nicht unbedingt sein, dass es evident ist. Aber wir sehen tatsächlich einen gewissen Vitamin D-Mangel in unserer Bevölkerung, auch schon bei jüngeren Leuten. Und ich denke, wenn ein Vitamin D-Mangel vorliegt, und das steht auch so in den Leitlinien zur Prophylaxe der Osteoporose, dann sollte man das substituieren. Natürlich in Rücksprache mit dem Hausarzt.
Am Telefon ist jetzt Herr Lorenz aus Hannover. Herr Lorenz, Ihre Frage oder Ihr Erfahrungsbericht?
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Das wurde jetzt gerade eben schon behandelt. Das geht ja auch ums Vitamin D. Mhm. Es gibt ja Calcium-Tabletten schon mit Vitamin D drin. Die Frage ist, kann man das einfach so nehmen, prophylaktisch eine Tablette, oder wenn man sagen, lieber nicht? Oder sollte man nur eine Knochenstärkung vornehmen, zum Beispiel eine Infusion, wo der Knochen dann an sich dann besser sich aufbaut?
Also eine Infusion, Herr Lorenz, so einfach mal so, würde ich erstmal abraten. Da muss man erstmal eine Diagnostik betreiben. Also es geht ja um solche Medikamente, die den Knochenabbau verhindern und den Knochenneuaufbau stärken. Da gibt es eine ganze Menge, und das kann man nur in Rücksprache mit seinem behandelnden Hausarzt oder auch Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie durchführen. Beim Calcium ist es generell so, man sollte darauf achten, dass mit der Nahrung ausreichend Calcium aufgenommen wird. Man muss nicht diese Tabletten nehmen. Calcium ist sehr viel in Milchprodukten drin. Calcium ist auch in vielen Mineralwassern drin. Achten Sie mal drauf, wie viel Milligramm in Ihrem Mineralwasser drin ist, und vergleichen Sie das mit anderen. Nehmen Sie ein calciumreiches Mineralwasser. Das ist mein Tipp. Und Vitamin D, wenn Sie sich nicht jeden Tag draußen aufhalten, dann rate ich durchaus dazu, in den Wintermonaten entsprechende Substitution durchzuführen. Allerdings sollten Sie auch das mit Ihrem Hausarzt besprechen und auch mal eine Basisdiagnostik durchführen lassen, Laborwerte, Nierenwerte, Knochenwerte, Leberwerte und so weiter. Ohne diese Umfelddiagnostik sollte man nicht einfach mal so Tabletten schlucken.
Herr Lorenz, vielen Dank für Ihre Frage.
Nein, danke auch.
Danke. Ins Studio durchgestellt ist jetzt aus Ettlingen Frau Kran.
Ja, hallo.
Hallo, Frau
Kran. Morgen in die Runde. Ich bedanke mich erstmal, dass ich durchgekommen bin, und ich habe ein Problem. Ich habe seit über anderthalb Jahren einen Kahnbeinbruch im linken Fuß. Es ging kein Sturz und kein Unfall voraus. Man sagte mir, es ist ein Ermüdungsbruch, habe aber in meinem ganzen Leben noch nie einen Bruch gehabt. Und jetzt seit über anderthalb Jahren verschiedene Therapien, unter anderem Stoßwellentherapie und Magnettherapie mitgemacht, und dieser Bruch heilt nicht zusammen. Ich habe jetzt den Beweis durch eine MRT-Aufnahme bekommen. Und jetzt meine Frage ist, bringt eine Operation etwas für diesen Fall? Das wäre noch das Letzte, was ich mir jetzt überlegt habe.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Professor Gutzner.
Also die Operation ist natürlich dann die letzte Möglichkeit, und wenn Sie ein MRT haben, man sieht, dass der Knochenbruch dort nicht durchbaut ist, wobei im MRT das manchmal ein bisschen schwierig ist auch zu erkennen. Für die Knochenheilungsstörungen brauchen Sie auch eine CT-Untersuchung von dem Knochen, um festzustellen, wie groß tatsächlich dieser Defekt ist und ob es nicht doch noch Knochenbrücken gibt in diesem Knochen. In der Regel braucht man die Kombination MRT und CT-Untersuchung, und wenn es dann tatsächlich so ist, dass der Knochen nicht verheilt ist nach anderthalb Jahren, dann bleibt Ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, als sich dort operieren zu lassen.
Und das bringt auch was. Selbst nach so langer Zeit kann der Knochen auch zusammenwachsen?
Der Knochen kann nach so langer Zeit auch zusammenwachsen, und manchmal ist es auch notwendig, dass man dort eine Versteifung zwischen zwei Knochen vornimmt, zum Beispiel zwischen dem Sprungbein und dem Kahnbein, das sind ja benachbarte Knochen, sodass dieses dann einen Block gibt. Sie verlieren dadurch nicht viel an Beweglichkeit und Sie gewinnen die Schmerzarmut.
Frau Kran, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Professor Gutzner, vielleicht noch ganz kurz die Frage zum Schluss, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen. Was wäre Ihre Vision, oder was denken Sie, wie werden Knochenbrüche in 20 oder 50 Jahren behandelt?
Ja, nichts ist so ungewiss wie die Zukunft, aber wenn man die Entwicklung aus den letzten Jahren sieht und denkt sich, wie das weitergeht, dann wird man vor allem bei komplexen Bruchsituationen doch neue Behandlungsverfahren haben. Man wird viel mehr den Knochenstoffwechsel auch verstehen und Medikamenten, die Knochenbruchheilung auch positiv beeinflussen können. Ganz wichtig ist, dass man respektiert, dass ein Knochen, der nicht durchblutet ist, auch nicht heilen kann.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Knochenbrüche. Herzlichen Dank an unseren Studiogast Professor Paul Alfred Grützner, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der BG Unfallklinik Ludwigshafen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.